Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Deutschland zu anderen Ländern. Und genau darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Rim Wieders, Sie haben sehr lange recherchiert. Sie haben insgesamt 31 Rezepte zusammen recherchiert. Sie sind dazu als Gourmet, als Feinschmecker, aber auch als Historiker, als Wissenschaftler in viele, viele Archive gegangen. Sie haben in Adelshöfen recherchiert, in alten Bibliotheken recherchiert. Wie schwierig war es, die deutsch-litauischen Beziehungen auf kulinarische Art ans Tageslicht zu bekommen?
Tai laba diena visi susirinkusieji. Tikrai smagu matyti tiek žmonių, kurie domisi gastronominėm jungtim tarp Lietuvos ir Vokietijos.
Übersetzung folgt gleich von Saskia.
Ja, guten Tag, wir freuen uns, Sie hier zu sehen. Alle, die Sie interessiert sind am kulinarischen Erbe Litauens und Deutschlands und der Wechselbeziehungen.
Ir labai džiaugiuosi galimybę parašyti ir pristatyti šitą knygą būtent Leipzigo knygų mugėj, nes iš tikrųjų gastronominiai ryšiai tai yra tokie mažiau matomi, bet labai stiprūs ryšiai, kurie jungia įvairius Europos regionus.
Und ich freue mich besonders, das Buch hier auf der Leipziger Buchmesse vorstellen zu können, denn die Küchenbeziehungen, die verbinden ja nicht nur Länder, sondern auch Regionen.
Na, ir aišku, noriu padėkoti Lietuvos kultūros institutui ir šio projekto vadovei Rūtai, kuri čia sėdi priešais mus.
Vielen Dank an das Litauische Kulturinstitut und Rūta Kaučiukienė, die dieses Projekt wirklich erst möglich gemacht hat.
Nes iš tikrųjų galima parašyti arba atlikti didelius tyrimus, parašyti gražias istorijas, surinkti receptus, bet kažkas turi rasti virtuvės šefą, kuris tai pagamins, kažkas turi rasti fotografą, kuris tai nufotografuos, kažkas turi nupiešti žemėlapius ir kitus visus atlikti darbus, kurie paverčia knygą tokią, kokią matome prieš jūsų akis.
Denn eine historische Studie zu schreiben, das ist das eine, aber dann muss man ja auch noch jemanden finden, der diese Rezepte nachkocht und jemanden finden, der sie fotografiert und jemanden finden, der die Landkarten zeichnet und überhaupt ein Buch daraus macht, so wie Sie das heute vor sich sehen.
Na ir ta mūsų bendros veiklos rezultatą jūs matot prieš savo akis ir šiandien turbūt mes jį taip ir aptarsime.
Dieses Buch sehen Sie jetzt vor sich und wir werden heute darüber sprechen.
Nun hat dieses Buch diesen Titel, den Sie hier sehen können, wie ein gepökelter Stier nach Konstanz fuhr. Das bezieht sich auf eine ganz besondere historische Geschichte, und zwar geht es zurück auf das Jahr 1414. Von 1414 bis 1418 fand in Konstanz am Bodensee das sogenannte Konstanzer Konzil statt. Das war ja im Prinzip ein fünfjähriges Event, würde man heute sagen, wo es um die Aussöhnung, um die Lösung des Schismas in der lateinischen Kirche geht. Darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, aber das Besondere war, dass damals von Litauen aus Vilnius ein gepökelter Stier, sage und schreibe, quer durch Europa nach Konstanz gebracht wurde. Das muss doch, Rim Wieders, damals eine absolute Sensation gewesen sein. Stellen wir uns mal vor, die Größe eines Stiers. Wir haben gestern kurz darüber geredet, wahrscheinlich historisch. Es waren Auerochse am Stück, Monate, quer durch Europa an den Bodensee. Wie hat es damals auf die Leute gewirkt?
Na, kažkuria prasme, istorija apie jaučių kelionę į Konstancą, tai yra visos šitos knygos santrauka.
Also man kann diese Geschichte von dem gepökelten Stier, der nach Konstanz fuhr, eigentlich als Zusammenfassung des ganzen Buches sehen.
Nes šioje istorijoje mes turim tris dėmenis, tai yra politika, gastronomija ir tarpkultūriniai ryšiai.
Denn da kommt eigentlich alles auf einem Teller zusammen, Politik, Küche und kulturaustausch.
Na, knygoje politikos mažiausia, o toje istorijoje Konstanco suvažiavime buvo sprendžiamas labai svarbus klausimas Lietuvai.
Also in dem Buch kommt sonst Politik eigentlich nicht so viel zum Tragen, aber dieses Konstanzer Konzil war eben sehr wichtig für die Geschichte Litauens, für Litauen.
Tai buvo klausimas dėl Žemaitijos priklausomybės tarp Vokiečių ordino ir Lietuvos. Ir tas susirinkimas turėjo nuspręsti, kam jis priklauso.
Es ging damals um die Frage, zu welchem Staat die Žemaitija, also Niederlitauen oder Samogitien, gehören sollte, nämlich zu Litauen oder zum Deutschen Orden. Und da wollte man die entsprechende Entscheidung positiv beeinflussen zugunsten Litauens.
Kadangi klausimas buvo ne religinis, o pasaulietinis, tai sprendimas priklausė aukščiausiam tuo metu Europos pasaulietiniam suverenui, Šventosios Romos imperatoriui.
Da das keine kirchliche Frage war, sondern eine politische, wurde also das oberste Gremium der damaligen europäischen politischen Welt eben damit befasst. Und das war der Kaiser in Rom.
Taigi reikėjo padaryti įspūdį imperatoriui. Na, jūs suprantate, kad...
Und dieser Kaiser musste eben beeindruckt werden.
Na, ir visi suprantam, kas buvo imperatorius tuo metu. Jis turėjo viską, jis žinojo viską ir galėjo viską. Ir kaip tokiam žmogui padaryti įspūdį?
Und wie das manchmal so ist, jemand, der schon alles hat, alles kann und alles kriegen kann, wie soll man so jemanden noch Eindruck machen?
Ir čia jau įsijungia gastronomija.
Und hier kommt tatsächlich die Kochkunst ins Spiel.
Pagal viduramžių gastronomijos supratimą, geri patiekalai turėjo turėti tris savybės. Pirmoji, tai jie turi nustebinti. Antroji, jie turi būti pagaminti sudėtingu būdu. Ir trečioji, juos valgant arba juos žiūrint, turi matytis, kad tai yra labai brangus patiekalas.
Also ein Gericht, ein hochwertiges Gericht, sagen wir mal, im Mittelalter musste drei Eigenschaften haben. Es musste überraschen. Es musste aufwendig zubereitet worden sein. Und man musste ihm auch ansehen, dass es teuer war.
Taigi pradėkim nuo tos nustebinimo arba nuo tos keistenybės. Tuo metu Europoje buvo požiūris, kad tampi tuo, ką valgai.
Vielleicht fangen wir an von dem Überraschungsmoment. Also damals in Europa galt eigentlich die Maxime, dass man das wird, was man isst.
Tai reiškia, kad kultūringas žmogus valgo maistą iš lauko, tvarto, daržo, o tik laukinis žmogus valgo laukinį maistą.
Also ein kultivierter Mensch aß dann Essen, das aus dem Garten kam oder aus dem Stall. Und ein unkultivierter, ein wilder Mensch aß Dinge, die man wild sammeln oder jagen konnte.
Tuo metu patiekti laukinį jautį ant stalo būtų kažkas panašaus, tarsi dabar patiekti krokodilą arba pingviną.
Also wenn man damals so ein großes Wildtier servierte, das hatte die gleiche Wirkung, wie wenn man heute ein gebackenes Krokodil oder einen Pinguin auf den Tisch bringen würde.
Kitas dalykas yra gamybos technologija. Jautis yra nekeptas, nevirtas, netroškintas, bet sūdytas ir sūdytas visas.
Das zweite Moment war eben, dass der Stier nicht gebraten, nicht gekocht war, sondern eben als Ganzes gepökelt.
Aber genau dieses Pökeln ist auch das Besondere, denn Salz war damals sehr teuer. War damit Salz und Stier ein Zeichen der Macht?
Taip, žinoma.
Ja, natürlich.
Nes iš
Wir haben hier eine fürchterliche Rückkopplung. Was müssen wir tun?
Nes pabandykite įsivaizduoti gyvulį, kuris yra pusantro metro aukščio ir panašiai 2,5 metrų ilgio. Ir kiek reikia druskos ir kokia technologija būtina, kad jį visą pasūdytumėm.
Also stellen Sie sich einen wilden Stier vor, einen Auerochsen oder einen Wiesent, der vielleicht so 1,5 Meter hoch und 2,5 Meter lang war. Und wie viel Salz man brauchte, um den als Ganzen einzulegen.
Taigi, gastronominiu požiūriu, jautis visiškai atitiko viduramžių gastronomijos geriausią praktiką.
Also unter dem Küchen- und Nahrungsaspekt war dieser gebürgelte Stier genau das richtige Geschenk fürs Mittelalter?
Tai reiškia, kad buvo keistas, technologiškai sudėtingas ir brangus.
Also es war merkwürdig, kompliziert zu machen und teuer.
War dieser Stier, dieser gepökelte Stier damals wirklich auch sozusagen politisch wirksam? Hat Litauen erreicht, was es erreichen wollte? Ich frage, was ist im Grunde ist die letzte politische Frage in dieser Runde? Wenn wir unsere Diplomaten ausbilden, gehört Food Diplomacy, also Diplomatie durch Essen und Trinken, zum Ausbildungsbestandteil beim Auswärtigen Amt. War das sozusagen der erste Akt von Food Diplomacy in der europäischen Geschichte?
Taigi, maisto diplomatija, kad ji veiktų, reikia vieno dalyko, tai yra suvokti savo šalies įvaizdį ir suvokti, ko tikisi tavo partneris.
Für eine wirksame Food Diplomacy muss man wissen, was die Erwartungen des Gegenübers sind.
Image.
Ja, was das Image des eigenen Landes und die Erwartungen des Gegenübers.
Juk buvo galima imperatoriui padovanoti kupranugarį, dramblį, vienaragį, krokodilą ar dar kažką tai tokio.
Also man hätte dem Kaiser ja auch ein Kamel schenken können oder ein Krokodil oder ein Einhorn oder etwas ähnliches.
Bet viena vertus imperatorius tokių dalykų jau daug matė, kitas dalykas, kad tokie gyvūnai Lietuvoje negyvena.
Aber erstens hatte der Kaiser das alles schon und zweitens gab es solche Tiere in Litauen ja nicht.
Bet tuo metu Lietuvos įvaizdis Europoje buvo kaip laukinio krašto, esančio visiškai pasaulio pakrašty.
Aber Litauen galt eben damals in Europa als wildes Land ganz am Rande des Kontinents.
Tai paprasti žmonės, kurie valgo paprastą maistą.
Einfache Leute, die einfaches Essen zu sich nehmen.
Ir štai šiame kontekste laukinis jautis pagamintas pakankamai paprastai, tiesiog pasūdytas, yra puiki dovana imperatoriui.
Und deswegen passte dieses Geschenk eben sehr gut als für den Kaiser, weil es eigentlich eine einfache Sache war. Man nimmt einen Stier und pökelt ihn.
Na, ir Žemaitija liko Lietuvai.
Und die Žemaitija Samogitien wurde dann Litauen zugeschlagen.
Von daher war der Erfolg des Stiers wirklich nachzuvollziehen. Jetzt wurde eben angesprochen, die Leute aus Litauen, das waren damals einfache Leute, die haben einfache Speisen gegessen. Wie unterscheidet sich denn das Essen, wenn wir mal auf die soziale Rolle von Essen kommen? Essen wirklich die Reichen anders als die Armen? Am Ende sind es doch dieselben Grundnahrungsmittel, die verwendet werden. Konnte bei deiner Recherche nachgewiesen werden, wie sich durch Kochen, durch Zubereitung auch sozialer Status, sozialer Stand beim Essen abzeichnet?
Visiškai taip. Apie tai labai gražiai 13 amžiuje rašė Sirijos vyskupas Grigorijus Barebraje.
Genau richtig, schon im 13. Jahrhundert hat das
Sirijos vyskupas
der syrische Bischof
Grigorijus
Barebraje beschrieben.
Jis sakė, kad turtingas tegul valgo tada, kai nori ir tai, ką nori.
Der hat damals gesagt, der Reiche kann ja essen, wann will und was will.
O neturtingas tada, kai turi ir tai, ką turi.
Und der Arme ist eben, wenn was hat und das, was hat.
Tai iš tikrųjų gastronomijos istorija, tai yra buvimas tarp tų dviejų polių.
Und die Geschichte der Kochkunst bewegt sich zwischen diesen beiden Polen.
Kur vieni valgė tai, ką turėjo ir tada, kai turėjo.
Die einen aßen eben dann, wenn sie was hatten und was sie hatten.
O kiti valgė tai, ką norėjo ir tada, kada norėjo.
Und die anderen ganz nach Wunsch.
Welche Rolle spielte denn in der europäischen Geschichte der Adel? Also genau diejenigen, die sich leisten konnten, zu essen, wann sie wollen, was sie wollen. Aber wo es ja bereits früh in Europa die Tradition von Köchen, von Köchinnen gab, die von Adelshaus, von Hof zu Hof auch wanderten, um gut kochen zu lernen. Wie wichtig sind die Adelshäuser in der europäischen Geschichte für die europäische Küche?
Europos katalikiška diduomenė sudarė tarsi vieną socialinį sluoksnį.
Also die katholische Oberschicht in Europa bildet eigentlich eine zusammenhängende Gruppe.
Net tuo momentu, kai šalys kariaudavo tarpusavį, valdovai galėjo draugauti.
Also obwohl die Länder miteinander im Kampf lagen, konnten sich doch die Adligen miteinander verständigen.
Pavyzdžiui, mes žinom apie tokius gražius draugiškus ryšius tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir kryžiuočio ordino, vokiečio ordino magistro Ulricho von Jugingeno, kuris paskui žuvo Žalgirio mūšyje.
Also so eine durchaus freundschaftlichen Umgang pflegten zum Beispiel Ulrich von Hügingen, vom, der Meister des Deutschen Ordens, Magister des Deutschen Ordens und Fürst Vytautas das von Litauen.
Nors šalys kariavo tarpusavy.
Obwohl die beiden Länder, die beiden Völker eigentlich im Krieg lagen.
Taigi visas tas sluoksnis žmonių, jie valgė daugumas panašų maistą, keisdavosi virėjais, tarsi kad žmonės keliaudavo receptai, knygos, idėjos ir visa tai, kas susijęs su gastronomija ir dvaro gyvenimu.
Und diese innerhalb dieser Schicht wurden eben auch Gerichte man lud sich gegenseitig zum Essen ein, es wurden Gerichte ausgetauscht. Die Köche migrierten von einem Hof zum anderen.
Visada egzistavo toks dalykas kaip geroji Europos dvaro mada.
Es gab durch alle Jahrhunderte hinweg eigentlich sowas wie eine gute Mode der Adelshöfe.
Na ir Europos valdovai stengiasi jos laikytis, nesvarbu ar Vokietijoje, ar Prancūzijoje, ar Lietuvoje.
Und eigentlich haben alle europäischen Herrscher so sich bemüht, sich daran zu halten, egal ob in Litauen, in Deutschland oder in Frankreich.
Wenn wir von den Herrschern nochmal zum niedrigen Volk kommen, so erstaunlich es klingt, auch Kriege damals, du hast eben erwähnt, dass Kriege geführt wurden, bedeuteten am Ende, was man heute erzwungene Migration nennen würde. Das heißt, die Menschen zogen in den Krieg, sie begegneten sich auf dem Schlachtfeld, sie haben andere Regionen Europas entdeckt und damit auch andere Küchen. Wie wichtig waren fürs normale Volk das, was wir heute Migration, Kriegsführung, Begegnung nennen für den kulinarischen Austausch?
Galimybės perimt idėjas per karus, jos buvo tokios pakankamai dvejopos. Pirmiausia, buvo tai priklausė nuo to, kaip buvo žiūrima į priešišką kariuomenę toje šalyje.
Also, es gab eigentlich zwei Weisen, wie man das betrachten konnte. Wenn man, es hing alles davon ab, wie man eigentlich zu dem Gegner stand, kulturell.
Tarkime, 1812 metais, kai Napoleonas žygiavo į Rusiją, Lietuvoje Napoleono kariuomenė buvo vertinama teigiamai.
Also als Napoleon 1812 durch Litauen nach Russland zog, war seine Armee eigentlich durchaus wertgeschätzt in Litauen.
Todėl ten buvo kariai, ten buvo karininkai, jie paliko pakankamai nemažai pėdsakų gastronomijoje.
Das waren also Soldaten, das waren Offiziere, die durchaus ihre Spur in der litauischen Kochkunst hinterlassen haben.
Tačiau tuo atveju, kai priešiška šalis buvo laikoma, na, tikrai priešiška.
Aber wenn man der feindlichen Armee tatsächlich feindlich gegenüber gesinnt war,
mainai tarp šalių nevykdavo. Tiesiog jų gastronomija buvo atmetama kaip priešo gastronomija.
Dann hat man sich im Gegenteil dazu gegen die ganze Küche des anderen Landes gestellt und nichts übernommen.
Und wenn wir nochmal auf diese Funktion an Adelshöfen zurückkommen, welche Rolle hat Essen im sozialen Sinne, dass wir alle in allen Kulturen der Welt gemeinsam essen? Man sagt ja auch, alleine essen macht sozusagen dumm oder ist einfach nicht schön. Essen ist oft in Verbindung mit Festmahlen, mit Feierlichkeiten, mit Familienzusammenkünften. Ist dies ein Phänomen, wo Essen und Kulturen weltweit sich verbinden, Essen als soziale Funktion?
Na, turbūt tai vienas, aš kartais studentų klausiu, sakau, na, kai kalbam apie istorinę gastronomiją, koks bruožas skiria žmogų nuo gyvūnų?
Ja, ich frage auch meine Studenten manchmal, was unterscheidet eigentlich den Menschen vom Tier?
Na, mes žinom, kad gyvūnai masto, kad gyvūnai turi jausmus ir daugybė bruožų, kuriuos mes anksčiau priskirdavom tik žmonėms, jie dabar priskiriami ir gyvūnams.
Also wir wissen, dass Tiere denken können, fühlen können und überhaupt viele Eigenschaften haben, die wir so traditionell eigentlich nur den Menschen zugeschrieben haben.
Tačiau valgymas kartu ir valgymas ne vien tam, kad valgytume, bet kartu ir pabendrautume, yra būdingas tik žmonėms.
Aber das gemeinsame Essen und das Essen nicht nur um Nahrung zu sich zu nehmen, sondern auch um sich dabei zu unterhalten, das ist ein rein menschlicher Zug.
Netgi turim tokių labai įdomių tyrimų, kad pavyzdžiui, neandertaliečių urvuose maisto likučiai randami urvo kampuose.
Also es gibt sogar der archäologischen Forschung kann man entnehmen, dass die Neandertaler in ihren Höhlen gegessen haben, aber jeder einzeln und jeder in einer anderen Ecke der Höhle, sagen wir mal.
Reiškia, pagriebė iš ugniakuro maistą, jie bėgdavo į kampą jo suvalgyti, kad kiti netimtų.
Das heißt, ungefähr sobald das Essen gar war und vom Feuer genommen werden konnten, schnappte sich jeder ein Stück und lief damit irgendwo weit weg, wo es kein anderer greifen konnte.
Tuo tarpu Homo sapiens sapiens urvuose visos maisto atlikos yra aplink ugniakurą.
Dagegen in den Höhlen vom Homo sapiens sapiens hat man alle Nahrungsreste, Knochen und so in der Nähe der Feuerstelle gefunden.
Tai yra kokybinis pokytis.
Das ist also ein qualitativer Umbruch gewesen.
Na, dabar mes įsivaizduokime viduramžių arba naujųjų laikų politiką.
Und jetzt stellen wir uns die mittelalterliche oder die neuzeitliche Politik vor.
Ir mes žinome tokį dalyką kaip santuokas tarp skirtingų valdovų šeimų.
Wo also unter den die Adelshöfe eben durch Heiraten verbunden waren.
Juk vestuvės, tokios vestuvės, tai buvo didžiulė galimybė susėsti prie vieno stalo.
Und diese Hochzeiten, die waren natürlich eine hervorragende Gelegenheit für Menschen, Vertreter verschiedener Dynastien, sich an einen Tisch zu setzen.
O susigiminiavus, taip pat galimybė dažniau susėsti prie bendro stalo, nesgi visi žinom, kad su giminaičiais susėdom prie stalo gerokai dažniau negu su nepažįstamaisiais.
Und wenn man dann mal durch die Heiraten verbandelt war, dann hat man sich natürlich auch öfter getroffen, und gemeinsam zu essen.
Ir manyčiau, kad tie užstalės pokalbė, tas susėdimas prie bendro stalo buvo ir turbūt dar dabar tebėra svarbus veiksnys formuojantis Europos ir pasaulio politiką.
Und ich glaube, dass auch heute noch diese Tischgespräche sehr wichtig sind für die Herausbildung und für die Entwicklung der europäischen Politik.
Jetzt haben wir immer vom Essen gesprochen, aber zum guten Essen gehört auch was zu trinken. Und welche Rolle spielt denn Alkohol? Als man entdeckte, man kann aus Gerste Dinge machen, es gibt einen Fermentationsprozess, entsteht Alkohol. Wir wissen alle, Alkohol hat auch seine entsprechende Wirkung, je nachdem, welche Menge von Bier, Wein oder Gebranntem man zu sich nimmt. Welche Rolle spielen alkoholische Getränke für internationale Beziehungen, für das Miteinander von Völkern?
Europoje turime iš esmės dvi stambias alkoholio kultūras. Tai viena yra vyno kultūra, kita yra alaus kultūra.
Also wir haben ja in Europa zwei grundlegende Alkoholkulturen. Die eine ist die Bierkultur, die andere ist die Weinkultur.
Ir riba, tai yra vynmedžio augimo riba.
Und die Grenze verläuft auf der Linie, wo keine Weinberge mehr gedeihen.
Abiejose kultūrose gėrimai, tai yra vynas viduržemio regionos kultūroje ir alus mūsų kultūroje vaidina panašų vaidmenį. Tai yra maisto produktai, kurie vartojami greta maisto. Bet ne tam, kad prisigertume.
Und sowohl in Südeuropa, wo also Wein noch wächst, als auch in unseren Breiten, erfüllen die jeweiligen Getränke eigentlich die gleiche Rolle. Das sind Getränke, die man zum Essen trinkt, aber ohne sich zu betrinken.
O paskui kita gėrimų grupė, tai yra tie, kuriuos mes vartojame ne su maistu, bet tiesiog keliame tostus arba tiesiog gerime.
Und dann gibt es noch die Getränke, die man ohne Begleitung von Essen trinkt. Da werden Trinksprüche ausgebracht.
Ir mūsų šiaurietiško kultūroje tai buvo vynas, reiškia alus prie valgio, o vynas tostams.
Und in unserer, sagen wir mal, Bierkultur war das auch streng getrennt. Bier wurde zum Essen getrunken und Wein nachher für die Trinksprüche.
Ir tostų kėlimas buvo didžiulis socialinis veiksmas.
Und die Trinksprüche hatten natürlich auch eine wichtige soziale Rolle.
Nes iš principo keliant tostus yra parodomi jausmai kitiems žmonėms.
Denn im Prinzip ist es so, dass man mit dem Ausbringen eines Toasts eben seine Gefühle für die andere Seite ausdrückt.
O ypač tada, kai dar buvo gerima iš vienos taurės, tai yra didžiulė taurė siunčiama ratu.
Und dann ganz besonders, wenn aus einem großen Kelch getrunken wurde und der rumgereicht wurde.
Tai kažkuo primena paskutinėje vakarienėje ir Kristaus sukurtą komunijos sakramentą.
Und da gibt es durchaus Anklänge an das letzte Abendmahl Christi, als man auch aus einem gemeinsamen Kelch trank.
Jetzt aber noch abschließend ein Blick auf dieses Buch, denn dieses Buch entstand gemeinsam durch deine Recherchen, gemeinsam mit deinem Kollegen Antanas
Astrauskas. Und dann wurden diese Gerichte auch alle bei einem sehr bekannten litauischen Sternekoch in dessen Restaurant, in dessen Küche Probe gekocht. Also die Aufgabe war, diese historischen Rezepte, die 31, die hier drin sind, auf unsere heutige Zeit zu transferieren, denn heute kochen wir natürlich ganz anders. Die Zubereitung ist eine andere als im Mittelalter, als im 14., 15., 16. Jahrhundert. Als ihr das im Restaurant von Tamás Remidis in Vilnius ausprobiert habt, was war für dich persönlich das Erstaunlichste bei diesem Transferprozess von Rezepten aus dem Geschichtlichen in die heutige Zeit?
Atrenkant receptus, vienas pas svarbiausių kriterijų tai buvo receptai, kurie senosiose vokiškose receptų knygose, tai yra receptų knygose išleistose iki Pirmo pasaulinio karo, yra įvardyjami lietuviškais vardais.
Also das wichtigste Auswahlkriterium für, Kriterium für die Rezepte war, dass, es, dass wir Rezepte gesucht haben, die in alten Kochbüchern, also bis zum Ersten Weltkrieg, in deutschen Kochbüchern erschienen sind, mit litauischen Namen oder mit Verweis auf die litauische Herkunft.
Arba Lietuvoje išleistose receptų knygose, kurie įvardinami vokiškais vardais.
Oder umgekehrt in litauischen Rezeptbüchern mit deutschen Namen.
Ir ant knygos viršelio jūs rasite žemėlapį, kuriame tie vardai jie išskleisti per geografiją.
Und diese Bezeichnungen finden Sie auch auf dem Umschlag des Buches.
Na, o receptų pritaikymas mūsų laikams, tai yra atskiras kūrybinis veiksmas.
Und die Umsetzung für die heutige Küche, das ist eine, ein eigener kreativer Prozess.
Nes, tarkime, senuose receptuose parašyta kepti ketvirtį valandos apyšiltėje krosnėje.
In den alten Rezeptbüchern heißt es dann, eine Viertelstunde in einem ziemlich warmen Ofen backen.
Ką reikštų, tai šiuolaikiniai orkaitai.
Und was heißt das für einen heutigen Backofen?
Kitas svarbus dalykas yra tas, kad kai kurių ingredientų mums tiesiog yra sunku gauti šiais laikais.
Ein anderes Problem ist, dass einige Zutaten heute auch schwer zu kriegen sind.
Ir mes juos turim pakeisti kitais, tie, kurie yra žinomi šiais laikais.
Und die müssen wir dann ersetzen durch Dinge, die wir heute, die heute leichter erhältlich sind.
Taigi žmogus, kuris dirba, jis turi būti neblogas virtuvės šefas ir gebėti adaptuoti juos mūsų laikams.
Also um das umzusetzen, muss man dann schon ein erfahrener und guter Koch sein.
Und aus diesem Grunde können wir Ihnen dieses Buch nur empfehlen, nicht nur, weil es geschichtlich absolut lesenswert ist. Noch eine allerletzte ganz kurze Frage an dich, Saskia. Du bist eigentlich Übersetzerin für Literatur. Wir haben dich gestern Abend bei der litauischen Literaturnacht am Schauspiel Leipzig an der Baustelle erleben dürfen. Wie schwer ist es, ein Kochrezept zu übersetzen?
Also Kochrezepte sind ja hochformalisiert eigentlich. Da muss man genau wissen, wie sowas auf Deutsch ausgedrückt wird. Aber die Rezepte selbst hat meine Kollegin Liane Klein übersetzt. Ich habe mir den historischen Teil gemacht. Wir haben uns dann auch sehr absprechen müssen, dass wir die Termini alle in gleicher Weise benutzen. Und das, ich gebe zu, dass es sehr viel Recherche war. Ich meine, ähnlich wie bei einem historischen Roman. Auch hier, also nicht so weit weg von der Literaturübersetzung, aber es musste eben auch wissenschaftlich genau sein. Und da haben wir ziemlich viel recherchiert.
Und natürlich auch probiert. Ich darf mich bei euch zwei, Remidas, Saskia, ganz herzlich bedanken, bei Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Zuhören. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen Appetit machen konnten auf Litauen als Land, als Reiseland, als Literaturland, aber vor allem auch als Genuss- und Gourmetland. Probieren Sie es aus, was hier drin steht, oder fahren Sie nach Litauen und lassen Sie sich dort live bekochen. Vielen Dank und noch viel Vergnügen in Litauen und hier auf der Buchmesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.